SWR Kultur am Samstagnachmittag. Zwei Männer begegnen sich und ich wette, beide sind ihnen bestens bekannt. Der eine, weil er gerade in aller Munde ist, Franz Kafka, ein Schriftsteller von Weltrang, rätselhaft, ambivalent, ironisch. Der andere, ein brillanter Theaterkünstler, ein absolutes Schwergewicht auf der Bühne. Im Fernsehen gibt er mit dem Frankfurter Tatortkommissar Brix eher den Typ unangepasster Einzelgänger. Der Schauspieler Wolfram Koch. Zum 100. Todestag von Kafka ist er Anfang Juni mit der Erzählung Die Verwandlung in Fellbach zu erleben. Hallo Herr Koch und schön, dass Sie heute in unserer Sendung sind.
Hallo, ich freue mich auch. Schönen guten Tag.
Herr Koch, diese Geschichte von Gregor Samsa, der ja eines Tages mit einem panzerartigen Rücken als Käfer aufwacht, das ist ein echtes Horrorszenario, ein Text, der, wie ich finde, nur sehr schwer auszuhalten ist. Und Sie müssen da ja nun in jede Verästelung, in jeden Satz hineinkriechen. Haben Sie noch keine Angst, als Käfer aufzuwachen?
Ja, das ist ja das Tolle an Kafka, dass er den Status quo nimmt in vielen Erzählungen und den Status quo in einen Albtraum rückt. Also die angebliche Normalität stellt er in Frage. Und lässt einen Menschen als Käfer aufwachen. Und dieser Mensch versucht es erst zu negieren und meint, es wäre ein Albtraum oder ein Traum, der noch nicht ganz zu Ende ist oder ob er vielleicht noch schläft. Und dann ist es so. Also diese Vorstellung, sich in jemand völlig anderes zu verwandeln und in dem Fall in einen Käfer. In einen Käfer, der die Wände hochkrabbelt, der in der Wohnung sitzt. Das hat mich immer total fasziniert, muss ich sagen. Also ich mochte als Kind schon immer so ein bisschen Horrorfilme. Es gibt auch viele Bilder, die von Kafka geklaut wurden, von Filmregisseuren, wo Käfer die Wände hochkrabbeln, wo so Monster an Wänden kleben und so weiter und so fort. Also die haben alle ihren Kafka gelesen und das gefällt mir. Die Geschichte mochte ich wahnsinnig gerne.
Ja, also das kann ich nachvollziehen. Dieser Kafka, der ist irgendwie herrlich uneindeutig. Und eben, wie Sie es beschrieben haben, er entzieht sich eigentlich jeder realistischen Lesart und damit aber auch jeder klaren Interpretation. Was bedeutet das dann für Ihre Lesung? Macht es das schwieriger oder eben auch vielleicht einfacher, weil Sie ja den Text quasi in alle Richtungen hin darstellen können?
Also ich finde es sehr gut und gute Autoren sind nicht in dem Sinne eindeutig, dass sie versuchen, schwarz-weiß irgendwas zu erklären und zu zeigen. Gute Autoren lassen ganz viel Raum. Also ein sehr gutes Bild in einer Ausstellung ist dann Kunst, wenn 10 Leute davor stehen und 10 Leute ein anderes Bild sehen. Und so sehe ich das mit Kafka. Ich freue mich drauf, ich stürze mich rein, habe mich schon reingestürzt und interpretiere diese Erzählung als Wolfram Koch. Mit der Demut vor diesem großartigen Autor. So würde ich das mal benennen.
Wie sehr beschäftigen Sie sich, Herr Koch, damit Kafka, mit seiner Person selbst, dann um eben in die Texte einzusteigen? Oder spielt der biografische Hintergrund für Sie keine Rolle?
Tatsächlich erstmal gar nicht. Aus Neugier als Wolfram Koch sehr. Habe ich schon eine Menge drüber gelesen. Glaube auch, dass Kafka trotz aller Probleme, die er mit seinem Vater, mit Elternhaus und so weiter, ich mache das jetzt mal kurz, hatte, auch sehr viel Humor hatte. Ich glaube ja immer, wie Tabori sagte, Realität ist die Summe von Widersprüchen. Ich glaube, so widersprüchlich er war, so viel Humor hatte er auch. Also wenn Sie zum Beispiel in diesem tollen Werk Der Prozess, wie Sie da sehen, wie da unheimlich slapstick-komische Momente drin sind, wie die Angestellten über die Treppe runterfallen, das könnte fast schon wieder eine Aufführung von mir und meinem Freund Regisseur Herbert Fritsch sein, wo wir sehr oft auch stolpern, fallen, gegen Wände stürzen und so weiter. Also wenn ich diese Lesung mache, mache ich sie losgelöst von der Biografie erstmal, sondern als großartigen Autor. Und vielleicht kommt mir ganz am Ende ein Punkt, ach, der hat ja gerne das auch gemacht und das, vielleicht ist die Stelle wichtiger. Aber das ist am Ende vielleicht die kleine Kirsche. Also erstmal versuche ich den Text hoffentlich so gut zu machen, wie er geschrieben ist. Ja.
Der Humor, den Sie beschrieben haben, den Sie teilen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und kurz mal kam mir der Gedanke, dass es dann durchaus auch Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und Kafka gibt. Also Kafka war ja zu seiner Zeit sicherlich der sportlichste unter den Schriftstellern. Er hat gerudert, ja, er konnte wahnsinnig gut schwimmen und er hat täglich gemüllert. So hieß so ein spezielles Gymnastikprogramm nach Vorgabe eines Herrn Müller. Und auf Ihrer Sportliste, da finde ich Gerätetouren, Segeln, Kitesurfen. Da hätten Sie eigentlich ganz gut mit Kafka an dem Badesee fahren können.
Ja, wir haben uns beim Kitesurfen kennengelernt, Kafka und ich. Nein, also Tatsache ist, ich bewege mich gerne. Ich habe früher viel Sport gemacht. Ich sehe meinen Beruf, also ich habe viel zum Beispiel mit einem Regisseur, Dimitar Gotschew, gearbeitet, aber auch mit Herbert Fritsch und Kruse und egal was. Eine Sache hatten die Regisseure gemeinsam, die den Beruf des Schauspielers primär sehen als erstmal ein Körper im Raum. Und das interessiert mich wahnsinnig. Wie steht ein Mensch? Wie bewegt er sich? Was sind für Verkrampfungen im Körper, also in der Figur oder in der Rolle, die er darstellt und so weiter und so fort. Und dann kommt die Sprache dazu, eventuell noch der Gesang. Das heißt, ich sehe den Beruf extrem körperlich. Und ich mache eigentlich auch keinen Sport in dem Sinne, ich mache Freizeitsport im Meer, Schwimmen oder Baden. Ich bin auch gern unter Wasser. Aber mein Sport, den ich mache, ich war noch nie in so einem Sportstudio oder so, noch nie. Mein Sport ist der auf der Bühne. Also ich habe mit Herbert Fritsch an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz mal eine Komödie gemacht, die spanische Fliege, eigentlich die panische Fliege, es war auch sehr panisch. Und wir hatten ein Trampolin auf der Bühne und das konnte ich natürlich benutzen, weil ich Geräteturner war, konnte da meine Salos hüpfen. Aber vor allem bin ich an dem Abend, glaube ich, 30, 40 Mal richtig hingefallen, gestürzt, gestolpert, gegen die Wände gehauen. Und die Leute haben immer mehr gelacht. Also wenn sie einmal fallen, lachen die, aber wenn sie zweimal, dann weniger. Wenn sie dann aber wieder 20 Mal fallen, wird es wieder sehr lustig. Und dann habe ich meinen Kindern erzählt, dass ich mein Geld verdiene, indem ich richtig auf gut Deutsch auf die Fresse falle den ganzen Abend. Und immer mehr haben die Leute gelacht. Das ist natürlich etwas hilflich, wenn man hinfallen kann. Also wenn es noch geht, um Gottes Willen. Ja.
Ja, Sie scheinen dann irgendwie aber auch hart im Leben zu sein. Aber dieses körperlich, wenn Sie dann im Juni Kafkas Verwandlung in der Fellbacher Schwabenlandhalle als Lesung dann auf die Bühne bringen, da fällt ja dieses Körperliche weg.
Das fällt weg natürlich. Mhm. Das muss man dann in die Sprache und in die Bewegung der Gedanken bringen, was ja auch toll ist. Also ich mache auch sehr gerne Lesung und viel Lesung. Und das ist natürlich auch eine Aufführung. Man merkt genau, wie die Leute atmen, wie sie husten, wie sie zuhören, wie sie dabei sind. Und deswegen ist das auch ein Live-Vorgang, ein Live-Theaterstück. Mhm. Aber die Bewegung muss in der Sprache erfolgen, ja, das stimmt.
Ja, in der Stimme eben, genau.
Und in der Stimme, in der Sprache, in den Gedanken, in den Kurven oder ich weiß nicht was.
Und Sie haben schon gesagt, Sie sprechen ja auch Hörbücher, also das ist Ihnen ganz vertraut. Geschichten von Stefan Zweig, Juri Schalansky oder auch die ganzen Krimis von Arne Dahl haben Sie eingesprochen. Ich habe mich gefragt, warum machen Sie das noch sozusagen obendrein? Denn ich denke mal so mit den ganzen Theaterengagements, mit Fernsehproduktion und mit Familie, da sind Sie ja doch ganz schön gut ausgelastet.
Es ist ein bisschen viel. Ich gebe Ihnen absolut recht. Der Punkt ist, ich bin grundneugierig. Also ich langweile mich relativ schnell vor mir selber, wenn ich denke, ich fahre jetzt in dem gleichen Raster so über Jahre. Ich spiele so und das funktioniert. Das kann man machen. Ich verurteile das auch gar nicht. Ich selber langweile mich. Ich suche gerne, ja, wie soll ich sagen, neue Ideen, neue Gedanken, obwohl was Neues gibt es eigentlich nicht in der Kunst, in der Welt. Es gibt eine Variation, es gibt Auffrischung, aber diese Linien, die man so gerade verläuft, wo man sagt, ja, jetzt spiele ich das so. Also die Trickkiste kann ich auch im Theater, man könnte dann so eine Aufführung machen, aber die interessiert mich nicht. Also tatsächlich, im besten Sinne, bin ich ein Scheiterer. Ich mag das Scheitern gerne. Und das musste man aber eine Weile erst akzeptieren. Als jüngerer Schauspieler wollte ich immer alles so richtig machen und gut machen. Es muss gut werden. Mittlerweile ist mir das völlig wurscht. Irgendwas wird entstehen und wenn nicht, dann eben nicht. Es ist auch so, dass ich eigentlich fast neugieriger geworden bin im Alter und nicht abgeklärter. Also das versuche ich zumindest. Und solange das mir noch gelingt, mir macht der Beruf eigentlich immer mehr Spaß. Er hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe mit 11 Jahren halt angefangen, in einem Theater in Bonn zu spielen. Zufällig. Und da bin ich dabei geblieben. Und das war die absolute Freiheit. Da hat mir niemand reingefunkt. Das war mein Leben. Und dann habe ich angefangen, Hörspiele zu machen, sehr jung. Habe ein bisschen gedreht und so weiter. Und das war eine Welt, die ich wahnsinnig mochte. Die waren alle ein bisschen verrückt, die Kollegen um mich rum. Und es waren Spinner. Und es waren einsame Menschen und Lustige. Und ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Sexualität hatte auch keine Rolle gespielt, wer welche Ausrichtung hatte. Man hat einfach total zusammengehalten. Und ich habe das einfach weitergemacht. Also im Grunde wie ein Glaser, der eine Glaserlehre macht und es weitermacht. Oder ein Bäcker oder ein Schreiner oder ich weiß nicht was. Also ich hatte nie den hochtrabenden Wunsch, oh, jetzt werde ich Künstler. Ich habe das einfach weitergemacht. Und ich glaube, die Suche ist es. Und scheitern, wieder scheitern, besser scheitern und mit Karacho, aber dann wirklich mit Karacho gegen die Wand fahren, wenn es denn so sein sollte. Natürlich immer gute Sachen machen, aber man kann ja als Künstler eigentlich nur sagen, ich kann ja nur scheitern. Wie soll Kunst gehen? Man kann sich, glaube ich, immer nur annähern. Und das ist das, was mir Spaß macht, ehrlich gesagt, ja.
Ja, Sie sind ein wirklich überzeugtes und echtes, wahres Theatertier, muss man sagen. Und das schlägt sich ja dann auch so in dieser Anerkennung wieder. Also ich meine, Sie sind ausgezeichnet worden als bester europäischer Schauspieler. Dann ein Preis für die Verdienste um das deutschsprachige Theater und mehrfach nominiert für den Faust. Also wirklich große Anerkennung. Und ich denke mal, so Shakespeare, das dürfte ja inzwischen fast so ein guter Kumpel von Ihnen sein, so oft wie Sie King Lear.
Der ist wirklich ein guter Kumpel, den ich sehr mag und den ich am allerliebsten mit einem Stuttgarter Regisseur arbeite, mit Jan Bosse, genau. Muss ich ehrlich sagen. Und Jan Bosse, der hat irgendeine Ader zu Shakespeare. Der nimmt ihn mit einer Leichtigkeit und mit einer Tiefe. Da kann ich ihm nur ein großes Kompliment machen. Und es macht Spaß mit ihm. Wir hatten jetzt vor einem Jahr die Premiere mit King Lear.
Ja. Genau, Richard III. ist auch so ein Charakter, den Sie ganz oft auf die Bühne bringen. Ich habe mich nur manchmal gefragt, kann es sein, dass viele Menschen Sie trotzdem vor allem als Kommissar Brix abgespeichert haben, der dann ja im Vergleich eigentlich nur ein bis zweimal im Jahr im Frankfurter Tatort zu sehen ist?
Ja, aber so ist das halt. Ich habe mal in einem Tatort mitgemacht in Bremen. Da hat Thomas Thieme mich erschossen in den ersten 3 Minuten. Und ich schrie, nein, nicht, mach es nicht. Man durfte ihn nicht sehen, dass er der Mörder ist, aber man sah so ein graues Weiß, wo die Pistole rausschoss. Dann wurde ich erschossen und lag in dem Tatort eigentlich, ich habe schlafen, mein Geld verdient, bin da und eingepennt, lag als Leiche ständig rum. Zumindest ein paar Tage lang. Und dann haben Leute gesagt, Mensch, ich wusste gar nicht, dass du Schauspieler bist. Haben mich als Leiche irgendwo rumliegen sehen. Das fand ich dann sehr lustig. Und wenn sie eben so einen Tatort machen, ist ja klar, man ist, und das meine ich sehr lieb, man ist im Wohnzimmer von diesen Leuten, von den Menschen. Und man besucht die 2-mal im Jahr. Und das sind manchmal 6, 7, 8, manchmal 9 Millionen, so höher waren wir nie, aber ist okay, die ich im Theater ja nie erreichen will. Das heißt, man ist zu Besuch und man ist 10 Jahre zu Besuch. Die Leute kennen einen daher. Und dann haben sie einen zufällig mal im Theater gesehen und gesagt, Mensch, aber ich wusste gar nicht, dass sie auch Theater machen. Da sage ich, nee, eigentlich ist es andersrum. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, ehrlich gesagt. Tatsache ist nur, man kann im Theater natürlich 1000-mal mehr andere Charaktere spielen als im Film. Da ist natürlich die Palette viel weiter. Es ist nicht unbedingt so gegeben. Also ich habe ein paar unterschiedliche Leute gespielt. Ich habe mal einen Banker dann gespielt, der vom Dach springt. Ein ganz toller Film übrigens, Dead Man Walking, mochte ich sehr. Da haben die Leute gesagt, du, ich habe dich gar nicht erkannt. Da habe ich gesagt, ja, ich habe die Haare geschnitten und ich war rasiert. Ja, aber du hast einen Anzug an. Ja, hatte ich auch. Aber du gehst anders. Da habe ich gesagt, ja, ein Banker geht auch anders. Also so, keine Ahnung. Ich finde die ganze Palette des Berufes einfach schön, ja, wenn ich das so sagen kann.
Ja, man kann es lesen, ist toll, wenn man das so sagen kann. Ja, das ja. ist auch ein Geschenk. Und in diesem Jahr, da kommt ja die letzte Tatort-Folge mit Ihnen ins ja. Programm und Ihrer Kollegin Margarita Broich. Und dann verabschiedet sich das Ermittlerduo nach 10 Jahren und 19 Fällen. Ja. Regt sich da schon so ein bisschen Wehmut?
Das ist ein bisschen traurig. Zum einen wollte ich auch nicht unbedingt länger, weil Sie wissen, es geht ganz schnell. Die Schubladen sind schnell geöffnet und dann geschlossen. Ah, das ist der Kommissar, der ist so. Und die Fantasie ist manchmal, muss ich sagen, dann etwas geringer, dass diese Figur auch jemand völlig anders spielen kann. Im Theater nicht. Aber es gibt so, glaube ich, von der ARD, was ich auch gut finde, eine allgemeine Verjüngung und Tatort bröckelt auch. Also die jungen Leute gucken nicht mehr so viel. Da gab es, glaube ich, viele Überlegungen. Wir sind völlig okay damit. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Wir waren so ein bisschen die Experimentier-Heinis da vom Hessischen Rundfunk. Also wir haben den ersten Geisterfilm gemacht. Wir haben einen Film gemacht, der nur in einer Nacht passiert. Wir haben das und das. Und Tukur ist praktisch die gleiche Redaktion. Und das hat natürlich Spaß gemacht. Das war sehr unkonventionell, was wir getrieben haben. Also auch mit Traumsequenzen. Es war auch ein bisschen kafkaesk. Aber ich habe das Ende von diesem letzten gesehen. Und wir haben ein ziemlich überraschendes Ende, muss ich sagen. Mehr verrate ich nicht. Aber das war dann schon traurig tatsächlich. Ja, es waren immerhin 10 Jahre, die man vor allem, was der SWR auch hatte, die einzigen Sender, die Tatorte wurden noch komplett aus dem eigenen Haus besetzt. Sprich Schreiner, Tischler, Beleuchter. alle Requisite, alles waren HR-Mitarbeiter. Das heißt, die haben natürlich gelebt und geliebt für ihren Tatort. Also die haben alles gemacht für ihr eigenes Hausprodukt. Und dann gab es Vorführungen mit dem ganzen Team und so weiter. Und der letzte Drehtag war auch im Dezember der letzte Drehtag für die ganzen Mitarbeiter. Das heißt, diese Mitarbeiter, diese hervorragende Mitarbeiter, und wir sind echt Freunde geworden, das ist eigentlich das, was am traurigsten ist, die machen jetzt nichts gegen die Sendung, aber die drehen keine Filme mehr und bestücken jetzt nachmittags Talkshows und so weiter mit Requisit, mit Blumentöpfen. Und dann wird es traurig, wenn sie das sehen, die Einsparmaßnahmen.
Da geht tatsächlich eine Ära zu Ende, das stimmt. Und ich glaube, das gibt es bei anderen Rundfunkanstalten auch. Diese Entwicklung.
Genau, das ist das Problem. Und das ist leider sehr schade. Und da sollte man sich wirklich überlegen, wie weit das jetzt noch gehen sollte. Aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir jetzt nicht geklärt kriegen.
Genau. Ja. Wir erleben Sie, wie gesagt, am 3. Juni in der Fellbacher Schwabenlandhalle mit Kafkas Verwandlung. Das ist eine Lesung mit Musik. Und Musik spielen wir gern auch für unsere Gäste hier in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Und Sie haben gesagt, Sie würden gern den amerikanischen R&B und Soul-Sänger Lee Moses hören mit dem Titel Bad Girl. Was fasziniert Sie ausgerechnet an diesem Stück?
Soll ich Ihnen sagen, es gibt öfters so Fragen, was ist dein Lieblingsfilm? Was ist deine Lieblingsmusik? Lieblingsfilme, sage ich bin sehr gerne im Kino und gucke viele Filme. Top 10 ist unmöglich für mich. Top 100 geht bei Filmen. Bei Musiken geht es mir ähnlich. Ich sammle ganz viel Musik. Und wissen Sie was? Dieses Lied ist mir genau vorgestern über den Weg gekommen, zufällig. Und da habe ich gesagt, das ist toll. Und so gehe ich manchmal mit solchen Musikwünschen um. Ich fand das Lied toll, kannte den Sänger nicht, kannte das Lied nicht. Der Titel ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, Bad Girl. Aber ich fand das Lied toll und da habe ich einfach so gesagt. Es hätte auch Iggy Pop sein können, auch was Klassisches. Zufällig ging mir dieses Lied gerade kurz vorher durch den Kopf und deswegen habe ich mir das quasi gewünscht. Ja, ganz einfach.
Wir freuen uns, es ist immer eine Entdeckung und Lee Moses ist auf jeden Fall ein Sänger mit einer gigantischen Stimme. Das hören wir dann auch gleich. Erst einmal herzlichen Dank, lieber Herr Koch, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank, ich freue mich sehr. Tschüss, schönen Tag.